Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst und jetzt zur Predigt. Alle, die ihr regelmäßig hier seid oder alle, die ihr heute mal hier reinschnuppert oder vielleicht auch seit einiger Zeit wieder da seid. Wir sind ja seit 2 Wochen hier mit einer neuen Predigtreihe unterwegs, die immer das Grundthema hat, auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Vor 2 Wochen haben wir gelernt, wir haben Wert, weil Gott uns Wert gibt. Und deshalb schenken wir Gott und Menschen Wert und Wertschätzung, wie Jesus es tat. Wir sehen Menschen, wir geben ihnen Würde, wir sehen ihr Menschen, wir sehen tiefer, wir sehen ihr Wesen, ihre Berufung. Wir schenken Menschen Nähe, menschliche Nähe oder führen sie zur Nähe Gottes. Und das trotz aller Hindernisse, die es vielleicht im Leben von einem Menschen geben mag. Und wir setzen Menschen frei, indem wir ihnen mit Unbefangenheit begegnen. Letzte Woche hat Christopher uns herausgefordert mit dem Wort: Macht euch gegenseitig Mut und richtet einander auf, aus 1. Thessalonicher 5. Wörtlich steht dort: Macht einander Mut und erbaut einer den anderen. Christopher hat uns herausgefordert, keine Abrissbirnen zu sein in Beziehungen, sondern kluge, ermutigende Baumeister der Herzen im geistlichen Leben anderer. Und er hat gefragt, wie kann unsere Gemeinde ein Ort werden, an dem wir nicht für uns selbst nur leben, sondern auch durch Ermutigung bei anderen und Fundament des Glaubens oder ein Haus des Glaubens helfen, mitzubauen. Heute sind wir beim 3. Thema und dazu kam mir sehr schnell das Bild in den Sinn, was ihr hier sehen werdet oder schon seht jetzt. Das ist einer meiner Enkel, Lukas, als er 3 Jahre etwa alt war und so wie er da steht, so dieses strahlende Gesicht, so diese emporgereckten Ärmchen mit den geballten Fäusten, das war ein Bild, wo ich dachte, das drückt für mich pure Begeisterung aus. So, an euch die Frage, habt ihr irgendeine Vermutung, warum der kleine Mann so begeistert sein könnte? Weil ich zu Besuch komme, ja, da freut er sich auch, aber so begeistert ist er nicht, muss ich gestehen. Vielleicht kriegt er was Schönes geschenkt. Und das wird ihm wieder. Ja, ein Geschenk. Noch eine Idee? Ein Weihnachtsbaum. Okay, also ich verrate es euch. Er ist begeistert, weil das seine erste Arbeitshose und sein erstes T-Shirt von Engelbert Strauß ist. Und dahinter steht: Endlich echte Arbeitsklamotten wie mein Papa. Das große Vorbild. Endlich wie mein Papa. Oder endlich wie meine Geschwister, die auch schon sowas haben. Er eifert seinem Papa nach und er will ihm so schnell wie möglich ähnlich werden, und dazu waren diese Arbeitskleidung die ersten ein ausschlaggebendes Erlebnis. Jawohl, hurra, jetzt habe ich endlich das, was ich schon so lange ersehnt habe. Und so heißt unser Thema ja heute: Wir sind auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden, und zwar indem wir Begeisterung für Gottes Reich leben. Petra hat ja schon einige der Synonyme erzählt und da gibt es ja eine Menge: berauscht, entflammt, enthusiastisch, entzückt, erregt, euphorisch, fasziniert, gebannt, hochgestimmt, verzückt, mit Hurra und strahlenden Augen oder aus diesem Mosewort mit Freude und Lust des Herzens. Eine Frage: War Jesus begeistert? Oder auch, seid ihr begeistert? Sind wir als Gemeinde begeistert. Und wenn man es mal mit den anderen Worten durchspielt, sind wir entflammt, fasziniert von Gottes Reich, sind wir gebannt und hochgespannt, was Gott tun wird. Sind wir, wie es das Mosewort sagt, mit Freude und Lust unseres Herzens dabei, Gottes Reich zu bauen oder in seine Gemeinde als Teil seines Reiches zu investieren. Ich kann mir ehrlich gesagt Jesus nicht unbegeistert vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus irgendwie so durch die Lande schlurfte und dann irgendwo mehr oder weniger still stand und dann gediegen etwas vorgetragen hat. Das würde zu all dem, was ich an ihm sehe in den Erzählungen oder auch in seinen Worten, das würde nicht passen. Ich kann mir Jesus nur vorstellen, dass aus ihm in einer tiefen Echtheit herausgestrahlt hat, wie ergriffen er von Gott und seiner Gegenwart und der Vaterschaft und dem, was Gott machen will, auf dieser Welt gewesen ist. Und es gibt Dynamiken, die Begeisterung entfassen. Und da möchte ich mit einigen dieser Dynamiken über euch nachdenken und die ich auch bei Jesus sehe. Die erste: Gottes Wort und Geist entfachen Begeisterung. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Begriff Begeisterung oder auch den Synonymen. Ja, vielleicht seid ihr skeptisch und sagt, nee, also berauscht will ich nicht sein, zu enthusiastisch will ich auch nicht sein, irgendwie verzückt, das ist auch irgendwie komisch für mich, euphorisch, na, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Das ist auch ganz okay so. Ihr könnt da durchaus skeptisch sein. Aber wer von euch könnte oder wollte sich Gottes Wort und seinem Geist als den wahren Quellen von Begeisterung verschließen? Wer würde sagen, nee, ich will nicht, dass Gottes Wort und Geist in mir Begeisterung auslöst? Keiner würde doch sagen, wie es dieses Mosewort sagt, nee, ich will lieber Fluch haben und nicht so viel Lust und Freude, das mag ich nicht, das passt irgendwie nicht zu meiner Person und Persönlichkeit. Würde keiner wählen. Jeder würde sagen, nee, Fluch will ich nicht. Ich will die Freude und Lust am Herrn. Ja, ich will die Begeisterung, die aus seinem Wort kommt. Drum das erste: Gottes Wort und Geist entfachen Begeisterung. Und bei Jesus, denke ich, sehen wir, wie er im wahren Sinne des Wortes von Gottes Wort und seinem Geist begeistert war. Ja, wie es Petra schon gesagt hat, da steckt ja drin, dass er vom Geist erfüllt und geführt war. Und ich lese euch dazu sind drei Stellen, wo immer beschrieben wird, wie er Vollgeistes ist oder mit dem Geist erfüllt ist oder vom Geist geführt wird. Der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Eine Stimme vom Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Lukas 3. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste hinaufgeführt, um vom Teufel versucht zu werden. Matthäus 4. Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Ich denke, wir brauchen, auch wenn das jetzt nicht unsere Prägung ist, wir brauchen keine Angst vor Begeisterung zu haben. Und Enthusiasmus oder Euphorie sind auch keine Dinge, die uns Angst machen müssen, selbst wenn sie vielleicht unserem Persönlichkeitsbild erstmal ein bisschen fern sind. Denn keiner wird durch Gottes Wort und Geist zu euphorisch oder zu entflammt oder zu begeistert. Ja? Gottes Wort und sein Geist, die werden keine falsche Freude und Lust in eurem Herzen wecken. Und Gott wird auch immer das Maß an Begeisterung euch zumuten, was er euch zugeteilt hat. Ja, und was auch der Persönlichkeit und dem Wesen und dem Charakter entspricht, das er euch zugeteilt hat. Ja, der wird euch vielleicht so ein bisschen strecken. Ja, also ihr könnt, was Begeisterung angeht, so in der Komfortzone eure Begeisterung bleiben. Es ist so wie ein kleines Fähnchen und wir machen so, yippie. Ja, das ist noch relativ unaufdringlich und das kann jeder. Aber Gott wird euch schon auch mal etwas in die Lernzone der Begeisterung strecken. Ja, auch wenn ihr vielleicht deutsche Wurzeln durch und durch habt. Es ist ja nicht so, dass die Deutschen nicht begeisterungsfähig ist, was man bei Fußball und anderen Dingen durchaus sehen kann, dass sozusagen die Begeisterung auch in den Deutschen vorhanden ist und lebt. Aber Gott wird euch immer in die Formen von Begeisterung führen, die auch zu euch und eurer Persönlichkeit passen oder die euch in einen Bereich führen, wo ihr etwas lernt und reifer werdet durch Gott. Und wenn wir diese drei Beispiele hier anschauen, dann fand ich das Faszinierende, wie die in ganz unterschiedlichen Situationen ja sind, also ganz unterschiedliche Kontexte, um die es da geht, wenn man die anschaut. Also, was und in welcher Situation bewirken die da was? Gottes Wort und Geist bewirken Begeisterung, und zwar in der ersten Stelle durch das Erleben oder das zugesprochen bekommen von Kindschaft oder Sohnschaft. Dann das Zweite, die Begeisterung ist der Einstieg in oder trotz der Versuchung, die kommen wird, ja, Matthäus 4. Ganz andere Situation. Der Geist führt Jesus in die Versuchung. Ja, eigentlich eine ganz krasse, ungewöhnliche Stelle, vollkommen anders als so der trostreiche Zuspruch von Kindschaft. Und das Dritte, Jesus kehrt danach wieder, auch wieder in der Kraft des Geistes, aber diesmal sozusagen ist diese Kraft da, um das Reich Gottes auszubreiten. Ja, er beginnt zu lehren, zu predigen, Evangelium zu verkündigen, zu heilen, Dämonen auszutreiben, ja, Schuld zu vergeben, all diese Dinge. Mal schauen, kriegen wir es hin, ja. Begeisterung, wie Gott sie will, ist immer mit dem Wort Gottes verbunden und es ist kein schnell verfliegendes Gefühl von Enthusiasmus. Gottes Wort und sein Geist sind die Lebensgrundlage für die tiefsten persönlichen Momente, in denen wir Gott begegnen und gleichzeitig die Voraussetzung, um Herausforderung, Versuchung begegnen zu können. Oder gleichzeitig die Grundlage, damit wir wirken, ja, tätig werden können, Gottes Reich entfalten können. Und Jesus war definitiv, denke ich, von Gottes Wort und Geist gefüllt und geleitet. Er hatte aber noch etwas mehr. Er wusste, dass er eine ganz persönliche Berufung hatte. Und er hatte sowas wie eine Vision, ein Bild, was Gott für sein Leben vorbereitet hat. Drum ein zweites, was wir von Jesus lernen können und worin wir ihn ähnlich werden sollen und was Begeisterung entfacht: Berufung und Vision entfachen Begeisterung. Berufung und Vision entfachen Begeisterung. Ich glaube, dass eine besondere Dynamik und Qualität von Begeisterung entsteht, wenn dieses persönliche Moment dazukommt, ja, dass ich persönlich zu etwas berufen bin oder wenn Gott mir so etwas wie eine Idee, ein Bild gibt, auch was das in der Umsetzung, in der Realität, im Leben, vielleicht in der Art meines Dienstes bedeutet. Das, finde ich, entfacht nochmal Begeisterung in einem starken Maß. Und Jesus hatte eine klare Berufung und auch eine Vision für sein Leben. Und auch das sozusagen wusste er wieder mit Gottes Wort zu beschreiben. Lukas 4, man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Als er sie aufrollte, fand er die Stelle, Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehend werden, Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufen. Heute ist dieses Wort vor euch, vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Lukas 4, 17 bis 19 und 21 ein bisschen gekürzt und vereinfacht. Jesus wusste, dass der Empfang des Geistes eben nicht nur sozusagen die Zusage und Vergewisserung des Sohnseins Gott gegenüber war, sondern dass gleichzeitig der Geist auf ihm ruhte, weil er eine Berufung hatte, Aufgabe, ein Ziel, auf das er zustreben sollte. Und es ist immer gut, wenn wir Ziele knapp umreißen können, ja, und wenn wir ein Bild haben, wie soll dieses Ziel aussehen. Und Jesus hatte da ein klares Ziel, was er auf zwei alttestamentliche Worte aus Jesaja 61 und 11 oder was er daraus zog. Und dieser Vision, die dort beschrieben wird, ja, wie seine Berufung, sein Dienst aussieht, folgte er dann. Er lehrt Gottes Wort, er bringt befreiende Botschaft, er zeichnet weite Horizonte, was Gott wichtig ist. Er wendet sich den Randgestalten zu, den Schuldbeladenen, den Kranken, den Ausgestoßenen, den sozialen Randfiguren, den Besessenen. Und was bringt er ihnen? Heilung, Gnade, Freiheit, Hoffnung. Aber seine Vision reicht weit über das hinaus. Er sieht, das ist nicht nur für ihn und für die Menschen dieser Zeit, sondern es ist etwas, was sich ausbreiten soll in die Geschichte dieser Welt. Und deswegen sammelt er die Truppe seiner Jünger. Und hier geschieht ein drittes Moment, wie Begeisterung entsteht. Das gemeinsame Erleben von Gottes Handeln entfacht Begeisterung. Ich wiederhole es mal. Das gemeinsame Erleben von Gottes Handeln entfacht Begeisterung. Jesus multipliziert sozusagen seine Geisterfüllung, ja, seine Berufung. Er gibt seine Vision, seinen Dienst weiter. Zuerst an die 12, später dann noch an über 70. Und was bei ihm da ist an Begeisterung durch Geist und Wort, das sozusagen entfacht er bei den Jüngern. Und das konzentriert sich bei den Jüngern nochmal in besonderer Weise, als sie das sozusagen selbst erleben in ihrem ersten Dienst. Und da heißt es von den 72, die ausgesandt werden, die 72 kehrten zurück, voll Freude. Herr, sogar die Dämonen sind uns in deinem Namen untertan. Da sagte er zu ihnen, siehe, ich habe euch Vollmacht gegeben über die ganze Macht des Feindes. Freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. In dieser Stunde rief Jesus, vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du das vor den Weisen und Klugen verborgen und den Unmütigen offenbart hast. Viele von euch sind schon lange mit Jesus unterwegs. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr Momente persönlicher Begeisterung erlebt habt. Zum Beispiel eure Bekehrung oder bewusste Hinwendung zu Jesus, eure Taufe, innere Gewissheiten, so wie es hier gesagt wird, mein Name ist im Himmel geschrieben. Und ihr habt miteinander begeisternde Momente erlebt, als ihr zusammen erlebt habt, was Gott gewirkt hat, zum Beispiel in dieser Gemeinde, mit euch zusammen, ja, in den vergangenen Jahrzehnten oder Jahren oder auch gegenwärtig. Ich habe in der Anfangszeit hier immer wieder ganz begeisterte Erzählungen gehört von den großen Chören, die es in dieser Gemeinde gab. ja, und den öffentlichen Auftritten, auch hier in der Stadt oder in großen Altersheimen dieser Stadt. Oder in einer der letzten Bibelstunden sind wir über den Alpha-Kurs gestolpert. Und das war auch eine gute Erinnerung, ja, eine begeisternde Erinnerung auch, was Gott durch diesen Alpha-Kurs vor Jahren gewirkt hat und wie dieser Kurs Menschen auch hier in die Gemeinde geführt hat. Und ich frage euch jetzt mal, denkt mal zurück in die Vergangenheit und überlegt mal, was an begeisterten Momenten oder Erlebnissen fällt euch ein, die ihr mit anderen zusammen hier in dieser Gemeinde erlebt habt. Ihr könnt einfach ein paar Stichworte oder eine Erinnerung an Dinge, die geschehen sind, so in den Raum rufen. Wo ist Begeisterung miteinander und untereinander entstanden, weil ihr gemerkt habt, jetzt ist Gott ja mit uns gemeinsam am Wirken? Gibt es da Erinnerungen? Wenn nicht, dann haben wir ein Thema.
In der Vorbereitung zum Beispiel, in der Vorbereitung für eine Gruppenstunde.
Okay, in der Vorbereitung von einzelnen Dingen hier, ja, Stunden. Gibt es so Punkte, wo ihr so ein Jawohl, wir gemeinsam erlebt habt? Nach der Kirche. Aha. Okay, also da fällt sogar das Wort euphorisch. Nacht. Okay, klassische Evangelisation früher, auf die viele Leute mit Aussprachen, ja, mit Seelsorge oder auch mit Bekehrung dann reagiert haben. Ich hoffe mal, als dieses Haus hier eingeweiht wurde, dass da auch Begeisterung gewesen ist. Oder als der Anbau fertig war, dass da Begeisterung war. Ja? Oder wenn ihr mit den Chören auf der Straße wart, dass da Begeisterung war. Und das ist toll, dass es sowas gibt in unserer Geschichte. Und das hilft und ist wie etwas, was stabilisiert. Aber gleichzeitig ist es so, Erinnerungen lassen sich ein Stück weit konservieren, wie zum Beispiel Erdbeeren, ja, oder Birnen eingeweckt werden können. Aber jetzt mal ehrlich gesagt, wer isst lieber eingeweckte Erdbeeren als frische Erdbeeren? Gibt vielleicht Fans oder wenn die sagen, ja, Marmelade geht dann noch irgendwie. Aber in der Regel ist es so, dass wir doch die frischen Dinge, ja, dass wir von denen ganz stark beeinflusst werden. Und so ist es auch mit gemeinsamer Begeisterung in der Gemeinde. Es ist toll, wenn wir solche Dinge in der Vergangenheit haben, aber wir werden natürlich massiv gestärkt und entflammt, wenn sowas in unserer Gegenwart ist. So, und damit es zu frischen Begeisterungen kommt, noch ein Punkt, was entfacht Begeisterung? Das ist der letzte dieser vier Punkte. Ich habe das genannt, der Blick über sich selbst hinaus entfacht Begeisterung. Der Blick über sich selbst hinaus entfacht Begeisterung. Ich glaube, wer begeistert von Gottes Reich werden will, der braucht den Blick über den Tellerrand, ja, des eigenen Lebens hinaus. Es gibt ein altes Jüngerschaftsbuch, das beschreibt, Gott ist immer schon am Wirken. Gott ist immer schon vor uns am Wirken. Und wir sozusagen brauchen nur dieses Wirken zu erfassen und uns dann einzuklinken in das, was Gott bereits tut, wo er bereits wirkt und was bereits auf seinem Herzen ist. Das heißt, wenn wir über unseren Tellerrand schauen, dann werden wir immer Dinge entdecken, wo Gott bereits am Wirken ist. Und dieser Tellerrand, das kann manchmal die eigene Erfahrung sein, ja, dass wir über die bisherige eigene Erfahrung hinwegschauen müssen. Das kann auch die eigene Enttäuschung oder der eigene Frust sein, auch mit Gemeinde, Ja, dass wir über den Rand unserer eigenen Enttäuschung, unseres eigenen Frustes, über den Rand der Vergangenheit auch einer Gemeinde wie unserer hinausschauen müssen, wenn wir neu begeistert werden wollen. Und auch, wenn wir über unsere Gemeinde hinausschauen, dann sehen wir, was Gott tut. Und es soll nicht so sein, dass wir sagen, oh, so ein Mist, die großen Gemeinden hier in Wiesbaden und anderswo, was da Gott alles tut, ja, so ein Elend bei uns. Nein, was wir in anderen Gemeinden sehen und erleben, das soll da sein, damit es uns inspiriert, damit wir lernen und sehen, ja, das machen die clever, das machen die gut. Oder verstehen, deswegen funktioniert bei denen manche Dinge, ja, weil sie vielleicht ganz gezielt arbeiten, vorbereiten, sich sehr stark ausrichten auch auf Menschen unserer Zeit. Also wenn wir über den Rand schauen, andere Gemeinden, andere Werke, ihr habt es ja hier ganz massiv eigentlich mit Jospis Joanna, ja? Was für eine Inspiration, wenn wir sozusagen nicht nur die Bücher dazu hier draußen liegen haben und lesen, sondern wenn wir sagen, okay, was Gott dort kann, das kann der doch hier in Deutschland auch. Es wird ja schon reichen, wenn er 10% dessen hier bei uns in der Gemeinde macht, ja, dann wäre das doch auch schon etwas. Aber die Inspiration müssen wir immer ergreifen, dass sie bei uns Leben und Begeisterung wird. Auch Paulus beschreibt, dass er einen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus hatte. Er sagt, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Paulus schaute über den Tellerrand seines eigenen Lebens. Er schaute über den Tellerrand, dass ihn die Leute einen mickrigen Apostel genannt haben und einen Apostel, der nicht vollmächtig genug ist und der nicht genügend Wunder wirkt. Ja? Er schaute über den Tellerrand seiner Gemeinden und auch all der Dinge, die da schwierig waren. Ja? Er schaute über seine eigene Vergangenheit, die er ja oft in Frage stellte, ja, mit der Verfolgung von Christus und den Christen. Sondern er schaut nach vorne und sagt, ich schaue auf das, was vor mir liegt, dort, wo Gott mich hinhaben will, wo ich die Berufung sehe. Und so ist auch die Frage für uns, ja, was dürfen wir persönlich und auch als Gemeinde hinter uns lassen und worauf wollen wir mit aller Kraft zu rennen, zu laufen, in den Blick nehmen, wie Paulus das tat. Ich denke, wer neu von Gottes Reich begeistert werden will, der darf umkehren, Altes loslassen, Neues erbitten und suchen. Wer neu von Gottes Reich begeistert werden will, darf umkehren, Altes loslassen, Neues erbitten und suchen. In der letzten Bibelstunde wurde angeregt, oder in der vorletzten, ja, früher haben wir immer mal wieder Aufrufe gemacht. Eigentlich sollte es auch heute immer wieder mal einen Aufruf geben. Und ich habe gedacht, ich nehme euch ja sehr ernst, wenn ihr sowas sagt, dann mache ich doch das heute mal und führe euch jetzt zu dieser Predigt in eine Form des Aufrufes und der Entscheidung. Wir haben heute 4 Kernsätze gehört, was Begeisterung erfasst. Gottes Wort und Geist entfachen Begeisterung, Berufung und Vision entfachen Begeisterung, das gemeinsame Erleben von Gottes Handeln entfacht Begeisterung, der Blick über uns selbst hinaus entfacht Begeisterung. So, und die Frage ist, was davon brauchst du persönlich am meisten? Oder hat dich von diesen Punkten vielleicht am intensivsten angesprochen? Und ich werde jetzt Folgendes machen. Ich lade euch ein, dass wir jetzt miteinander noch mal eine kurze Zeit des Gebets gehen. Und ich werde dann noch mal jeden dieser Kernsätze oder dieser Entfachungspunkte nennen und fragen, wer von euch sozusagen an diesem Punkt neu entfacht werden will. Also ich werde zum Beispiel fragen, wer von euch möchte von Gottes Wort und Geist neu entfacht werden? So, und es ist immer gut, wenn wir das in irgendeiner Form zeigen. Ich weiß, das ist eine Überwindung, aber ich biete euch eine dezente und eine offensichtliche Möglichkeit an. So, wenn euch etwas davon betrifft und ihr sagt, ja, das will ich, dann könnt ihr einfach dezent eine Hand so auf Schulterhöhe heben. Ihr könnt es auch wie Lukas machen und sagen, ja, das will ich, das soll euch überlassen. Ihr könnt auch gerne zeichenhaft aufstehen und sagen, ja, das betrifft mich. Und wer sagt, ich muss mal erst noch drüber nachdenken, kann sich hinterher das Predigtskript mitnehmen und kann das zu Hause auch persönlich machen. So, jetzt lasst uns miteinander beten. Ich leite das an und ich bitte euch an den Punkten, wo ihr innerlich merkt, ja, das will ich, das brauche ich, dann das zeichenhaft per Hand oder per Aufstehen zu zeigen. Vater im Himmel, wir loben dich, wir geben dir die Ehre, dass du der Gott bist, der seinen Geist schenkt und der uns dadurch in eine Begeisterung führt, von dir gewirkt und von dir gestaltet in unserem Leben, in unserem Glauben, in unserer Nachfolge. Und Vater, dein Wort und dein Geist entfachen Begeisterung und füllen uns. So, und ich frage euch jetzt, wer sagt, jawohl, das brauche ich neu. Ich brauche, dass ich von Gottes Wort und Geist neu entfacht, neu gefüllt werde. Der kann die Hand heben oder aufstehen. Und Vater, ich danke dir, dass du uns nicht einfach so sozusagen irgendwie sinnlos durch die Gegend fallen lässt, gefüllt vom Geist, oder wir einfach enthusiastisch wie die Hühner durch die Gegend rennen, sondern dass dein Geist Berufung und eine Vision mit sich bringt, die uns Ziele gibt und die unsere Begeisterung sozusagen formt und lenkt. Ich danke dir für diese Gnade. So, und jetzt frage ich euch wieder, wer von euch sagt, ich merke, ich brauche neu eine Klarheit über Berufung, jetzt für eine Zeit oder für eine längere Strecke. Ich brauche neu sowas wie eine Vision oder ein Bild für mein Leben. Den bitte ich jetzt, die Hand zu heben oder aufzustehen. Vater, ich danke dir, dass du uns nicht einzeln durch die Gegend kreiseln lässt in unserer Begeisterung, sondern dass du uns sozusagen bündelst und miteinander sozusagen durch deinen Geist und in deinen Geist führst. So wie ein Holzscheit alleine sauschwer brennt, aber in dem Moment beginnt leichter zu brennen, wo andere Holzscheite mitbrennen. Und ich danke dir, dass du uns dieses Geschenk der Gemeinschaft gemacht hast. Und ich frage euch jetzt, wer sagt, ja, das brauche ich neu, mit anderen zusammen entflammt oder begeistert zu werden. Oder wenn ihr sagt, ja, das wünsche ich mir für meinen Hauskreis, für meine Gemeinde, dass wir gemeinsam Gottes Handeln erleben, gemeinsam begeistert werden. Der kann jetzt seine Hand heben oder aufstehen. Und Vater, ich danke dir, dass dein Reich gewaltig ist. Und dass wir sozusagen, egal wo wir über den Tellerrand unseres Lebens schauen, immer auf Facetten deines Reiches treffen, die uns lehren, die uns ermutigen, die uns inspirieren, wo wir auch lernen oder mitarbeiten können. Ich danke dir für die Hospizianer, was ich heute Morgen dann nochmal durchgeblättert habe und fand es so begeisternd, was Gott da wirkt. Und ich bitte dich, dass du uns neu diesen Blick über uns hinaus schenkst, persönlich und gemeindlich. Und ich frage euch jetzt, wer sagt, ja, das will ich neu anstreben oder erleben, diesen Blick über meinen eigenen Tellerrand von Erfahrung, von Vergangenheit, von Prägungen, von Enttäuschungen, auch von Gemeindeerfahrungen, den bitte ich jetzt, die Hand zu heben oder aufzustehen. Und Vater, so bringe ich dir jetzt in Jesu Namen alles, was dein Wort und dein Geist jetzt in Herzen und Gedanken bewegt haben. Du kennst jede Einzelne und jeden Einzelnen. Du weißt, was an Feuer, an Begeisterung, an Entfachung, an neuem Entzücken über dein Reich, an neuer Geistesfülle oder Verbundenheit, an Vision, an Berufung, an erlebten Handeln nötig ist. Und Vater, ich bitte dich um die Gnade, dass du die innerlich gesprochenen oder gezeigten Bitten und Sehnsüchte hörst, dass du neu füllst mit deinem Wort, mit deinem Geist, mit Vision, Berufung und Handeln. Wir legen dir diese Predigt in deine Hände, Vater, und bitten dich, dass du nach deinem Willen entfaltest, was dir Freude macht. Amen.